Also gut. Jetzt, ich sehe noch einen Haufen Gäste, also herzlich willkommen, selbstverständlich auch den Gästen. Also, es hat einige, die ich noch nie gesehen habe, das ist super. Meine Frau hat gesagt, du, heute stehst du allein und redest irgend zu der Wand, aber es hat sehr viele Leute, das freut mich sehr, das freut mich sehr. Also, wie es so geht, wenn man eine Predigt vorbereitet, wir haben ein paar Ideen. Ich habe schon vor etwa 3 Monaten habe ich gedacht, du, ich wüsste, über was ich predigen will, nämlich über Angst. Und wie es so geht, es arbeitet in einem, man liest einen Haufen Sachen, man lässt einiges auf sich wirken. Das ist auch bei mir passiert und plötzlich hat es gemacht, zack, nein, jetzt weiss ich, über was ich predige, nämlich über Gemeinschaft, über Einheit. Und zwar ist der Hintergrund das, was ich vorhin ein bisschen erwähnt habe, nämlich der Wandel in dieser Gesellschaft, wo wir alle ausgesetzt sind. Ich weiss nicht, ob es euch auch schon so ergangen ist. Ich habe nur von mir jetzt erzählen. Ich empfinde manchmal, dass es noch recht schwierig ist, Freunde zu haben, die den Glauben nicht teilen. Es ist so, wir haben einen recht grossen Freundeskreis in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde. Und dort ist es so, dass der Glauben einfach so ein bisschen Distanz schafft. Die meisten von unseren Freunden wissen, dass wir gläubig sind. Dass wir in eine Gemeinde gehen, dass ich Ältester bin in dieser Gemeinde und dass ich heute predige. Ich habe denen natürlich erzählt, ich predige am Sonntag und du, das ist etwas Thema. Und dann gibt es Freunde, die denken, mal, das ist also auch noch cool. Mal, und akzeptieren das sogar noch. Und wenn man ein bisschen näher gehen will und die einladen will, dann ist immer etwas los. Das ist halt einfach so. Es gibt aber auch andere Freunde, wie soll ich sagen, die hören dem zu. Die haben das Gefühl, okay, wenn du das brauchst. Aber sie gehen ein bisschen auf Distanz. Sie wollen mit dem eigentlich nichts zu tun haben. Und sie geben dir relativ klar zu spüren, wo die Grenzen sind. Und das ist uns mit ein paar Freunden wirklich so gegangen, wo das Moni Glauben immer wieder rübergebracht hat. Moni ist meine Frau, der Glaube immer wieder rübergebracht hat. Bis zum Moment, wo die Freundin eigentlich gesagt hat, du weißt was, wenn wir zusammen sind, könntest du das nicht auf der Seite lassen, weißt? Ich muss es nicht immer hören. Und das ist relativ schwierig, mit dem auch umzugehen. Also die Konsequenz für unseren Glauben ist auch, dass wir bei vielen befreundeten, nichtgläubigen Paaren einfach nicht dazugehören. Wir werden nicht aktiv eingeladen. Sie umgehen das Thema Glauben, wenn wir mit ihnen zusammen sind. Aber wisst ihr was? Das macht gar nichts. Das macht gar nichts. Wenn wir Lust haben, mit diesen Leuten zusammen zu sein, dann laden wir die einfach ein und dann kommen sie. Und dann können wir auch daheim machen, was wir wollen. Das empfinden wir aber innerhalb der Gemeinde eigentlich gar nicht. Die Freundschaft und Beziehung in der Gemeinde, die haben alle Tiefgang. Wir haben alle eine Basis. Und das macht es wirklich ganz speziell, finde ich. Die gemeinsame Dimension von Jesus Christus, die wir miteinander teilen können. Erlebnisse, die wir mit Gott haben, mit anderen können austauschen können. Die nichtgläubigen Freunde, die verstehen kein Wort. Die haben keine Ahnung, von was wir reden. Also selbst wenn wir ihnen das erklären würden. Aber da macht es Spass. Wirklich die Erlebnisse mit Gott können weiterzugeben, einander zu helfen, innerhalb der Gemeinde, in dieser Gemeinschaft. Einander zuzuhören, miteinander lachen, aber auch miteinander rennen und dort, wo Hilfe da ist, nötig ist, dort auch zu helfen. Ja, vorhin gesagt, ich eigentlich über Angst predigen ursprünglich und dann ist das Thema Gemeinschaft gekommen. Warum bin ich auf das Thema Gemeinschaft gekommen? Nicht nur aufgrund von dem, was ich lese in der Zeitung und wahrnehme, wie sich die Gesellschaft verändert, sondern insbesondere jetzt mir der Vortrag oder die Predigt von Open Doors angetan. Ich weiss nicht, wie es euch gegangen ist. Open Doors war vor anderthalb Monaten da und hat ein bisschen erzählt aus ihrem Feld, was sie alles erleben, was das mit ihnen macht, wo sie unterstützen. Und dort ist ja unter anderem auch das quasi rausgekommen, dass weltweit über 200 Millionen, müsst ihr das mal vorstellen, Christen wegen ihrem Glauben verfolgt sind. Sie leiden. Überall, von Asien über Afrika bis Europa. Und zwar physisch. Und Top-10-Listen, die kennen wir. ist übrigens auch in der NZZ ein Artikel drin. Zoberst Nordkorea und Nummer 10 ist mittlerweile Indien. Jetzt, das hat mich wirklich beschäftigt. Und ich weiß nicht, Open Door, ich glaube, eine Vortragsreihe in der Schweiz. Auf jeden Fall überall hat man das in den Medien können lesen. Neben dieser physischen und rohen Form von der Christenverfolgung gibt es in den westlichen Ländern eine subtilere Form. Und die erleben wir heute. Sie ist weniger sichtbar. Es ist eine schleichende Ausgrenzung, die stattfindet. Das haben wir vermutlich alle schon erlebt, die hier innen sitzen. Ich zum Beispiel als Gottkind. Und als ich Moni, meine Frau, kennengelernt habe, ist das Gottkind Feuer und Flamme für das Moni. Super gewesen. Das Mädchen, Moni eine Frau, das hat bestens gepasst. Dann haben wir das Gottkind einmal in die Ferien bekommen. Und am Sonntag war natürlich Gottesdienst da gewesen. Was haben wir gemacht? Ohne Absprache, das war unser Fall, haben wir das Kind mitgenommen in Gottesdienst, FG Höfezenplatz. Und die war begeistert. Die ist zuhause. Und hat gesagt, hey, das ist super cool dort an diesem Gottesdienst. Und was mit dort gelernt? Es hat noch ein Zeugnis gegeben, das kommt noch dazu. Und der hat es daheim von diesem Zeugnis erzählt. Und ihr müsst wissen, meine Schwester ist alles andere als irgendwie verbunden mit dem Glauben. Und der Schwager schon gar nicht. Und das hat dazu gefreut, die sind gar nicht erfreut gewesen. Und sie haben uns in der Folge die Obhut über das Kind weggenommen. Das heisst, wir haben das Kind nie mehr in die Ferien nehmen. Und durch das hat sich die Beziehung über die Jahre stark abgekehrt. Das war wirklich schmerzvoll für mich, aber auch für meine Frau. Schleichende Ausgrenzung. Es gibt einen aktuellen Bericht, eine Beobachtungsstelle für Intoleranz und Diskriminierung gegen Christen. Sagt aus, dass die Diskriminierung von Christen in der Schweiz und Europa jährlich in Hunderten von Fällen stattfindet. Und wisst ihr was? Es ist tarnt als Kultur, als die Moderne und als der Fortschritt. So ist es an sich tarnt. Zum Beispiel der Arzt, der sich weigert, Abtreibungen durchzuführen und darum keinen Job mehr hat. Oder Politiker, die gegen die Homo-Ehe votieren, ihre Karriere darauf abgeschlossen ist. Oder die christliche Krankenschwester in England, die trotz langjähriger Verdienst wegen groben Fehlverhalten aus dem staatlichen Gesundheitsdienst entlassen worden ist. Der Grund? Sie hat mit dem Einverständnis des Patienten über den Glauben geredet mit ihr und mit ihr gebetet. In Schweden ist es so, dass in christlichen Privatkindergärten auf Druck von der regionalen Regierung vor dem Essen nicht mehr gebetet werden darf. Jetzt, wir sprechen von Politik. Wie sieht es in der Schweiz aus? Die christliche Idee von Ehe und Familie ist hinterfragt. Heute reden wir von Ehe für alle. Die natürlichen Unterschiede von Mann und Frau sind hinterfragt. Heute sprechen wir von Gender. Der Lebensschutz für Kinder im Mutterbauch ist in Zweifel gezogen. Abtreibungen sind gestattet. Euthanasie. Wir könnten jetzt noch so eine Liste anhängen, wo sich die Gesellschaft wirklich massiv verändert in eine Richtung, wo ich finde, das ist schade. Oder auch nicht gut. Und vor allem, unter dem Druck stehen wir Christen. Nämlich, dass sich die Gesellschaft verändert und wir sind dieser Welt ausgesetzt. Darum habe ich mir Gedanken gemacht über Gemeinschaft und Einheit. Warum ist die Gemeinschaft und die Einheit so wichtig? Ja, aus verschiedenen Interviews von Jugendlichen habe ich 3-4 rausgepackt, die etwas sagen zur Gemeinschaft und die wird die punktuell dann zum Besten geben. Eins, der Hans, der sagt, ich brauche, um als Christ in dieser Welt von heute überleben zu können, ein Ort, wo ich unter Gleichgesinnten auftanken kann, mich austauschen kann und gemeinsam den spannenden Weg der Nachfolge Christi gehen kann. Das ist ein junger Typ, der ist 22, der Gemeinschaft erlebt hat mit jungen Christen. Jetzt, das ist ja wunderbar, das sind alles gläubige Leute und selbstverständlich, da versteht man sich. Ich habe jetzt ein paar Zitate mitgebracht von Leuten, wo man eigentlich gar nicht denken würde, dass die so eine klare Sicht der Dinge haben. Wer kennt den George Orwell? Es gibt ein Buch, das heisst 1984. Ich weiß nicht, vielleicht heisst die ein oder andere gelesen. Das ist übrigens geschrieben in den 40er Jahren. Einfach so viel zu dem. Und der hat etwas ganz Wichtiges gesagt. Er sagt, je weiter die Gesellschaft sich von der Wahrheit wegbewegt, desto mehr hasst sie diejenigen, die sie aussprechen. Wow. Unglaublich, der George Orwell, der hat eigentlich nichts am Hut mit dem Glauben, aber er redet so direkt eigentlich in die heutige Welt rein. Das ist übrigens auch ein Zitat, das er irgendwie in den 40er Jahren, vor den 40er Jahren, gebraucht hat. Dann jemand, wo man gar nicht denken würde, nämlich der Johann Wolfgang Goethe, der hat gesagt, es ist kein Zeichen von Gesundheit, an eine von Grund auf kranke Gesellschaft gut angepasst zu sein. Hey, zieht den mal rein. Das sagt der Goethe, nicht ich. Oder nicht mir. Und das Letzte, für mich auch unglaublich zutreffend, das ist John Steinbeck, heisst er. Jetzt ist ja gerade Saison Nobelpreis und so. Er war selber Nobelpreisträger für Literatur. Er ist ein Autor, ein amerikanischer. Ich habe es auf Deutsch übersetzt. Er sagt, menschliche Eigenschaften wie Güte, Großzügigkeit, Offenheit, Ehrlichkeit, Verständnis und Gefühl sind in unserer Gesellschaft Symptome des Versagens. Was höre ich? Ist doch so, nicht? Also ich verstehe das auch, ich realisiere das auch, ich nehme das auch wahr. Negativ besetzte Charakterzüge wie Gerissenheit, Habgier, Gewinnsucht, Gemeinheit, Geltungsbedürfnis und Egoismus hingegen sind Merkmale des Erfolgs. Wie verkehrt ist die Welt aus dieser Sicht? Das ist jetzt nur so ein paar Zitate, aber die fahren ein. Jetzt, zu euch gesprochen, kennt ihr den Satz noch, steht in der Bibel, im 1. Petrus oder auch im Johannes 17, und wir haben gelesen, Johannes 17 ist das längste Gebet, wo Jesus gesprochen hat. Und dort sagt er, auszugsweise sage ich das, sie aber sind in der Welt, also das sind wir, die Gläubigen, aber nicht von der Welt. Und jetzt betet er zu Gott, zum Vater, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst von dem Bösen. Wie übrigens Vater unser auch. Dem folgt die Feststellung, die ich und dir vermutlich auch haben. Die Umgangsformen in der heutigen Gesellschaft haben sich stark verändert. Wir verabschieden uns. Hey, wir verabschieden uns von Gemeinschaft. Wir verabschieden uns von Solidarität. Wir verabschieden uns vom sich kümmern umeinander. Herren zu einer ich-zentrierten Gesellschaft, wo die Selbstbestimmung, wo die Selbstverwirklichung nach dem Lustprinzip im Mittelpunkt des Lebens gerückt ist. Müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Und wenn wir ganz ehrlich sind mit uns selber, also ich mit mir jetzt zum Beispiel, muss ich sagen, ja, das hat etwas, auch für mich. Und in diesem Kontext ist es heute für Christen eine grosse Herausforderung, in dieser Welt zu leben und zu versuchen, sich von diesen Entwicklungen der Gesellschaft zu distanzieren. Und uns davon nicht einnehmen zu lassen. Oder wie der Orwell sagt, sich anzupassen. Die Welt bewertet andere Menschen meistens nach ihrer Leistung. Nach Sympathie. Nach Antipathie. Nach gut und böse Freund und Feind. Also ich predige auch zu mir selber. Wenn ich jetzt das lese, muss ich sagen, ja, ich kenne das. Ich war auch so ein Beispiel gewesen. Als Chef von einer grossen Einheit in der Bank bin ich immer im Spannungsfeld gewesen zwischen Leistung beurteilen und den Mensch nicht zu beachten und den Mensch als Mensch wahrzunehmen. Und das hat extrem viel Weisheit gebraucht. Ist mir nicht immer gelungen. Aber es hat extrem viel Weisheit gebraucht, für diesen Gesichtspunkt vom Mensch an sich zu bewahren. Bei grosser Verantwortung ist einfach der Aspekt Rücksicht hat wenig Bedeutung. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, meine Aufmerksamkeit, wenn ich so in einem Gremium gesessen bin, war insbesondere meine Fähigkeit, schnell zu analysieren, was mir in dieser Situation am besten dient. Rasch zu erkennen, wo die Schwachstellen sind vom Gegner. Und nachher an geeigneter Stelle das auszuspielen. Und mir damit den Vorteil zu verschaffen. Und sofort zu analysieren, was ist machbar, was ist nicht machbar. Und mich entsprechend zu verhalten. Jawohl, das bin ich auch gewesen. Stimmt. Wenn man überleben will in dieser Gesellschaft oder im Beruf, dann braucht es manchmal ein kleines Übungen. Also das sage ich jetzt mit Distanz. Heute würde ich das hinterfragen. Heute, wo ich ein bisschen Distanz habe zum Beruf. Wir können es sicher auch anders machen. Aber noch einmal zurückzukommen. Menschen beurteilen andere Menschen über die Leistung. Wie wird denn ein Christ beurteilt? Ist er der gut, wenn er viel Geld spendet? Viel Gutes tut oder betet? Ja, das ist auch toll. Aber das ist keine Voraussetzung. Denn wer zu Jesus Christus gehört, der wird nicht nach der Leistung beurteilt, sondern Jesus ist ans Kreuz gegangen. Gnade ist es. Es ist nicht unser Verdienst, es ist Gnade, dass wir Jesus Christus können lehren haben dürfen. Das Geschenk von Gott, das ist Basis. Und wir werden in dieser Welt, wisst ihr, George Orwell, darum habe ich es jetzt dort noch sein, wir werden das erleben. Der die Wahrheit sagt, schlägt die vor den Kopf, die Wahrheit nicht wissen wollen. Und jetzt fangen wir mal an. Das klingt ja unglaublich, wie sich die Gesellschaft verändert hat. Jetzt hört mal den Paulus. Vor 2000 Jahren hat er in einem Brief, es war sein letzter Brief an Timotheus, das war kurz, bevor er das Zeitliche gesegnet hat, hat er im Timotheus noch das Vermächtnis mitgegeben. Ich tue das nur sequenziell, also sehr, abgekürzt. Tue ich das hier wiedergeben. Aber es wäre interessant, wenn ihr das mal leset. Und da kann man zusammenfassend sagen, hey, nichts Neues im Westen und auch nicht im Jahr 2019. Da ist er. Ja, 2. Timotheus 3, die Vers 1 bis 4, 12 und 14. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen. Letzten Tage, wir reden hier von irgendwie 67 nach Christus. Und jetzt haben wir es 2019. Also. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, schändlich, haltlos, zuchtlos. Also das sage nicht ich, das sagt der Paulus. Dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Ausschweifungen mehr als Gott. Und jetzt im 12. mache ich Sprung. Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Und jetzt kommt der Punkt. Der Paulus gibt im Timotheus ein Vermächtnis mit. Und das Vermächtnis heißt: Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben. Jetzt da jetzt natürlich noch zwei Aspekte. Also eins ist das Thema Irrlehre, das es gegeben hat, dort in dieser Gegend, wo sie unterwegs waren. Also dort halt fest, aber auch halt fest am Wort und an dem, was wir dort gelehrt haben, auch aus den Perspektiven, aus dass sich die Gesellschaft dann auch stark verändert hat. Und das ist doch eine präzise Charakterisierung von unserer Zeit, was Paulus dem Timotheus weitergibt, zählt heute auch für uns. Immer noch. Und darum habe ich mir die Frage gestellt, ja, hey, was ist eigentlich der Hintergrund, dass das immer noch so ist? Und mein erster Hauptgedanke eigentlich ist, ja, es ist unsere sündige menschliche Natur. Ganz einfach. Und wir lesen ja das in der Bibel. Ich habe Zitate jetzt zwei aus dem Alten und Neuen Testament genommen. 1. Mose sogar schon. Nach der Sintflut sagt Gott, nie mehr will ich wegen der Menschen die Erde verfluchen. Und jetzt kommt der Punkt. Obwohl sie von frühester Jugend aus an voller Bosheit sind, sagt der Mose. Sagt Gott. Und Mose gibt das wieder. Und im Galater 5, ja, jetzt nur ein Vers rausgenommen, nämlich der 17. Denn eigensüchtig, wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Und was ist jetzt genau das Gegenteil? Gibt es da irgendwelche Stimmen? Was ist das Gegenteil von dem, was der Geist will? Ich weiss, die wissen es. Es ist nämlich sittenloses, ausschweifendes Leben. Das sagt übrigens der Paulus in den Versen 19 bis 21, nicht ich. Ausschweifend, sittenloses Leben, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit, Spaltungen bestimmen das Leben, ebenso wie Neid, Trunksucht und ähnliche Dinge. So. Das tönt jetzt alles, oh nein, das muss ich nicht hören am Sonntagmorgen, oh, das weiß ich alles schon, das ist ja schon schwierig im Alltag und ich kann das alles nachvollziehen. Das tönt alles negativ. Aber wisst ihr was, es gibt Good News, es gibt gute Neuigkeiten. Und das ist mein zweiter Hauptgedanke. Der zweite Hauptgedanke heisst, wir können dem, den Herausforderungen, die die Gesellschaft an uns richtet, können wir mindestens einmal ein bisschen ausweichen, indem wir uns gegenseitig unterstützen, die Herausforderungen zu tragen. Und wie können wir das? Das ist durch Gemeinschaft. Gemeinschaft einerseits in Jesus, andererseits unter den Gläubigen und das soll zur Einheit führen. Die Basis dieser Gemeinschaft ist natürlich, dass wir Jesus Christus kennen im eigenen Leben. Dass wir Jesus angenommen haben in unserem Leben. Das ist die Basis. Wie können wir Jesus annehmen in unserem Leben? In dem, was wir von Gott treten, von Jesus treten und sagen, du, ich bin ein Sünder. Ich habe das und das und das habe ich auf dem Kerbholz. Das tut mir wirklich leid. Wenn man bereut. Die Vergebung von Jesus fordert und der Weg mit Jesus geht. Das ist die Basis. Jetzt, in der Apostelgeschichte, wo Jesus nachher in die Höhe erhoben worden ist, ja, die Jünger allein waren. Heulen und traurig und ja, was machen wir jetzt ohne Jesus? Und in Apostelgeschichte wird aufgezeigt, was Gemeinschaft in Christus und Gemeinschaft untereinander heisst. Ich habe Apostelgeschichte für euch ausgewählt, 2,42 bis 47, aber ich lasse ein Vers oder zwei aus. Es steht dort, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Also die Jünger und die Apostel mit dem Jesus zusammen waren, immerhin 3,5 Jahre haben sie ihn begleitet, haben sie Tag für Tag erlebt, wie Jesus das Leben gestaltet. Wie er lebt. Er hat ihnen quasi vorgelebt, was sie nachher, wenn er weg ist, sollen weiter tun. Und er hat insbesondere gezeigt, was wichtig und was nicht wichtig ist, was richtig ist und was nicht richtig ist. Und das hat sie geprägt. Und das haben sie anderen Christen weitergegeben. Und wie hat jetzt genau die Gemeinschaft mit Jesus stattgefunden? Also zuerst einmal durch die Lehre. Das Wort Gottes. Und ja, denkt, ich möchte das noch unterstreichen. Da steht einfach, was das Leben der Christen prägt, waren die Lehre. Aber im 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 3, dort steht das auch. Was wir nun selbst gesehen und gehört haben, sagt der Paulus, sagt der Johannes, das geben wir euch weiter, damit auch ihr mit uns im Glauben verbunden seid. So haben wir Gemeinschaft miteinander und zugleich mit Gott, dem Vater, und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Also das ist quasi wirklich relativ klare Wort. Also durch die Lehre, durch das Wort Gottes, haben wir Gemeinschaft mit Jesus. Und die Jünger und die Begleiter von Jesus, die haben gemerkt, dass es wichtig ist, zusammen zu sein, zusammen zu sitzen, in der Heiligen Schrift zu lesen. Denn zumal haben sie ja das Neue Testament schon in Zeitungsform gehabt. Nein, stimmt gar nicht. Sie haben nur das Alte Testament gehabt. Aber immerhin haben sie auch bei den Propheten, zum Beispiel bei den Psalmen und so, haben sie können lesen, was auf sie zukommt. Das Wort Gottes war für sie wie Nahrung, geistliche Nahrung. Das Zweite, was die Gemeinschaft mit Jesus unterstützt, ist der Heilige Geist. In Philipper 2,1 steht, es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Also das Zweite ist Heiliger Geist. Das Erste ist die Lehre, das Wort Gottes, der Heilige Geist. Das Dritte, was wir lesen, ist Obermal. Das Obermal, wo Jesus eigentlich auffordert, das regelmässig zu tun, bis er wiederkommt. Und durch das Obermal haben wir Anteil am Blut und wir haben Anteil am Leib, wo er für uns geopfert hat. Also die Lehre, Heilige Geist, das Obermal, das Gebet. Sie haben, die Jünger, haben Jesus beten gesehen. Jede Woche, jeden Tag. Manchmal hat er sich zurückgezogen, um allein zu beten. Aber er hat auch viel mit den Jüngern betet. Und in Matthäus sagt der Evangelist, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Wow, Gemeinschaft mit Jesus. Also, Gemeinschaft mit Jesus, durchs Wort, durch den Heiligen Geist, durchs Obermal und durchs Gebet. Okay, das ist nett. Jetzt, wenn wir das daheim in diesen vier Wänden machen, ist das eins. Schau toll. Aber ich glaube, es ist ebenso wichtig, dass das, was wir jetzt gehört haben, dazu führt, dass wir Gemeinschaft haben unter den Gläubigen. Dass wir Gemeinschaft haben in einer Gemeinde. Dass wir untereinander zusammen sind. Die Jünger haben bei Jesus gesehen, dass Gemeinschaft sehr wichtig ist. Zusammen sein, essen, viel Zeit miteinander verbringen. Austauschen. Und darum sind die ersten Christen bei der Zusammenhalt so gross gewesen. Die gegenseitige Liebe, die Hilfsbereitschaft. Übrigens, das wisst ihr aus der Bibel, Jesus hat den Jüngern die Füße gewaschen. Er hat ihnen gesagt, wenn ich euch diene und hilfsbereit bin und euch meine Liebe zeige, macht das auch. Untereinander. Und die Welt wird daran, an dieser Liebe, erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wow, super. Also das heisst, mit dieser Gemeinschaft ist auch etwas verbunden, nämlich geht liebevoll miteinander um. Was hat das ausgelöst? Dort, zu dieser Zeit. Alle Leute in Jerusalem haben das mitbekommen. Die Liebe unter diesen Christen. Die Christen haben sich täglich im Tempel getroffen. Das Umfeld hat das Wort genommen, was hier abläuft. Und es heisst in der Apostel, jeden Tag hat Gott weitere Menschen gerettet. Also christliche Gemeinschaft muss etwas Besonderes sein. Ja, warum? Warum genau? Als Gemeinde sind wir ein Leib. Wir sind eine Gemeinschaft. Und wir sind eine Familie in Christus. Das ist das Besondere. Und ich komme wieder zurück in ein paar Aussagen von diesen jungen Gläubigen. Habe ich noch ein bisschen zusammengetragen. Der Hans haben wir gehört, 22. Brigitte sagt, warum ist Gemeinschaft für sie wichtig? Weil ich vor allem in der Gemeinschaft merke, dass ich nicht allein bin. Und immer wieder neue Kraft und neues Feuer bekomme. Wow. Wer braucht nicht neue Kraft und neues Feuer für den Alltag? Der Alltag, der doch relativ hart und tough kann sein. Wir, die Jesus Christus nachfolgen. Ein anderer hat gesagt, weil es mich stärkt und mir Halt gibt. Ja, vorhin das Beispiel erzählt von unserer Familie. Also wenn wir mit Freunden unterwegs sind, die nicht gläubig sind, hey, das challenged uns. Das kostet Energie. Man muss sich immer rechtfertigen, wenn man etwas sagt. Oder man wird hinterfragt. Und darum, in einer Gemeinschaft mit Gläubigen heisst auch, es stärkt mich und es gibt mir Halt. Es ist ein Fundament. Das erste Fundament habe ich in Jesus, das ist klar. Aber wenn ich allein daheim bin und in Jesus bin, ist das eins. Fantastisch. Aber es ist noch besser, wenn man das in Gemeinschaft erlebt. Und Barbara zum Schluss, weil Gemeinschaft Freude bewirkt. Weil Glauben Beziehung bedeutet zu Gott, aber ganz stark auch untereinander. So, jetzt haben wir gehabt, die Ausgangslage, Gesellschaft, die sich verändert. Wow. Good News ist, wir können eine Beziehung haben mit Jesus Christus. Und das führt zu einer Gemeinschaft unter den Gläubigen. Jetzt fehlt noch eins, nämlich die Einheit. Die Einheit ist ein ganzer wichtiger Punkt. Ich komme im Lauf jetzt noch von den weiteren Themen darauf zurück. Der Paulus schreibt im Epheser 4, die Verse 1 bis 7, Folgendes. Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben, seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit, sag nicht ich, mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Also wozu sind wir eigentlich genau berufen? Darf ich mal schön hören, zu was sind wir berufen? Also jetzt mache ich es nicht einfach, jetzt würde ich gerne wissen, zu was sind wir genau berufen? Gemeinschaft. Nein, nicht so. Ich kann mich kaum erwehren. Einheit. Glauben habe ich noch gehört. Genau. Wir sind berufen zum Glauben, zur Bewahrung der Einheit. Wo der Heilige Geist bewirkt, sagt er selber, der Paulus. Zum Ertragen vom Anderen in Liebe und zum Frieden. Übrigens, Liebe habe ich letztes Jahr, heute Morgen hat mir jemand gesagt, die habe ich noch gar nie gehört predigen. Ja, es reicht auch nur für einmal im Jahr. Und letztes Jahr habe ich über die Liebe 1. Korinther 13 geredet. Möglich vielleicht noch erinnert, oder auch nicht. Aber dort habe ich den Spannungsbogen gemacht zwischen Liebe, dienen einander und der Samariter. Und dort war, wer ist der Nächste von uns? Falsche Frage. Wem bin ich der Nächste? Das ist die richtige Frage. Und das war ein bisschen Quintessenz von meiner Predigt letztes Jahr. Jetzt. Einheit ist eigentlich gar nicht so einfach. Warum? Wir sind so verschieden. Verschiedenheit ist zwar interessant und das reichert irgendwie das Leben an. Aber im gemeinsamen Alltag ist es immer eine Herausforderung. Das gilt aus meiner Erfahrung privat, in der Gemeinde, aber auch im Beruf. Privat. Meine Frau Monika, sie liebt die Abwechslung. Ich kann mit Wiederholung sehr gut leben. Das Moni ist recht unkonventionell unterwegs. Ich bin dagegen eher ein bisschen strukturiert. Könnt ihr euch vorstellen, wie Action aufkommt, wenn wir zum Beispiel wandern wollen? Ich könnte den gemütlichen, ziemlich geraden Höhenweg nach Laax von Valera aus jeden Tag könnte ich das machen. Jeden Tag. Das ist so schön. Auch ziemlich gemütlich. Aber nein, das Moni hingegen, sie will die Challenge. Sie will hoch hinein klimmen. Sie liebt lange Wanderungen. Und das, wenn es geht, immer irgendwo nebeneinander. Anders. Auch in der Küche übrigens ergeben sich durchaus gewisse Herausforderungen bei uns daheim. Zum Beispiel, ich koche fürs Leben gern. Und das seit 20 Jahren. Das Tessiner-Risotto. Und ich backe gern. Seit 40 Jahren den Schokokuchen. Und das Moni isst auch schon gar nicht mehr. Das Moni liebt auch Sauberkeit, zum Beispiel in Ordnung. Ich eigentlich auch. Aber so, wie ich es für gut finde. Und das lenkt in den Augen von Moni nicht immer aus. Also mein Job als Hausmann ist auf Messer schneiden, muss ich sagen. Die Entlassung nullt. Jetzt der Paulus, um zurückzukommen, gibt uns hier einen Tipp, der sowohl pragmatisch wie aber auch geistlich ist. Als Basis fürs Miteinander nennt er nämlich eben die Liebe. Aber er behauptet nicht, dass wir gegenseitig besondere Gefühle füreinander haben müssen. Das ist nicht der Punkt. Aber stattdessen erwartet er auch realistischerweise, dass wir nachsichtig und liebevoll miteinander umgehen. Normalerweise sehen wir ja zuerst Differenzen. Wir sehen das, was nicht gut ist. Aber er fordert uns auf, das Band des Friedens in Anspruch zu nehmen. Das schafft nämlich ein Wir und nicht ein Ich und auch nicht ein Du. Schafft es wir. Und ich werde jetzt zum Schluss noch einfach uns konzentrieren auf das Verbindende, das der Paulus in 7 Bereichen nennt. Das wisst ihr, das könnt ihr jetzt schon rezitieren, aber ich sage es jetzt gleich noch geschwind. Es ist ein Lieb. Es ist ein Lieb. Alle Gläubigen gehören in Christus zu dem Lieb. Und im Kolosser 3 sagt Paulus noch einmal, der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut, der Frieden, der von Christus kommt. Als Glieder eines Leibs seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Hey, das ist einfach glasklar, ne? Finde ich. Also wenn mir ein Chef so etwas sagen würde, wüsste ich, was ich zu tun hätte. Also ein Leib. Das Zweite, was uns verbindet, ist ein Geist. Der Heilige Geist, der Gemeinschaft und Einheit aktiviert. Er führt uns, aber wir müssen auch bereit sein, uns führen zu lassen und unseren Teil zur Wahrung von diesem Frieden beizutragen. Das ist unser Job, das ist unsere Challenge, aber es ist ein Auftrag. Und Aufträge sind hier für umgesetzt zu werden. Das sage ich als langjähriger Chef, der immer gerne hatte, wenn die Leute das gemacht haben, was ich gesagt habe. Aber oft habe ich mir feststellen, sie haben nicht das gemacht, was ich gesagt habe. Und dann bin ich manchmal ein bisschen grantig geworden, ja, muss ich sagen. Weil ich das Gefühl hatte, hey, hallo, hat doch das klar ausgedrückt. Aber hier ist auch klar, ein Leib, ein Geist. Dann eine Hoffnung. Eine Hoffnung. Und ich zitiere geschwind einfach so ein paar Fetzen aus der Bibel. Im Römer steht, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Im Hebräer, die alles Frühere in den Schatten stellt, die Hoffnung. Im 1. Johannes, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist. Im Hebräer, unsere Zuflucht. Und noch eins im Hebräer, macht uns einen ungehinderten Zugang zu Gott. Also wir haben ein Lieb, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr. Nämlich Jesus Christus. Nein, ein Glaube. Und das ist unsere Hingabe an Jesus Christus allein. Nein, eine Taufe. Als Zeichen, als Gehorsamschritt. Und wir haben einen Gott. Das ist unser Vater, bis in alle Ewigkeit, der um uns besorgt ist. Und warum ist Einheit unter den Gläubigen so wichtig? Nicht, weil ich das sage. Sondern Jesus sagt das selber im Johannes 17 in seinem Gebet an seinen Vater. Es ist Jesus wichtig, dass wir Einheit haben. Und Jesus betet um die Einheit der Jünger, aber das gilt auch für uns, so wie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist eins sind. Und das hat er zusammengefasst in dem, was er sagt, Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Das sagt Jesus. Letzter Hauptgedanke ist, der Paulus rief den Timotheus auf in dieser schwierigen Zeit. Halt fest! Ja, an was? Und da komme ich zurück noch einmal auf den 2. Timotheus und das ist dann so ein bisschen der Bogen, der sich jetzt quasi vollendet. Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. So. Jetzt mache ich noch geschwind so eine Wrap-up, eine kurze Zusammenfassung. Zusammenfassend, glaube ich, auf meine Eingangsfrage. Ja, wir haben eine sündige menschliche Natur. Wie kann Gemeinschaft mit Jesus und Gemeinschaft unter den Gläubigen helfen, uns von den Einflüssen der verändernden Gesellschaft nicht sehr einnehmen zu lassen? Warum ist Gemeinschaft und Einheit wichtig? Ich halte einfach fest, dass Gemeinschaft mit Jesus nur möglich ist, wenn wir eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Gemeinschaft mit Jesus findet wie statt? Durch sein Wort, durch den Heiligen Geist, durch das Abendmahl, durch das Gebet. Und an der Lehre sollen wir festhalten. Und die gesunde Beziehung zu Jesus führt zu einer gesunden Beziehung unter den Gläubigen. Die gesunde Beziehung zu Jesus führt zu einer gesunden Beziehung unter den Gläubigen und führt zu Einheit. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Teil. Die Einheit. Dass wir mit Liebe untereinander verkehren. So, dass die Umwelt und das Umfeld sieht, was Jesus wichtig ist. Und es hat ja geheissen, Gott, der Vater, hat einen Haufen errettet im Umfeld der Jünger. Warum? Weil sie das Umfeld gesehen hat, wie die miteinander umgehen. Und jetzt zum ganzen festen Schluss, wenn wir heute die Gesellschaft anschauen, wo ist denn dort die Liebe? Und ich bin überzeugt, da aussen hat es einen Haufen Leute, die nach Liebe suchen und sie einfach nicht finden. Und wenn wir ihnen das vormachen, durch die Einheit, durch das Ausleben vom Glauben, dann wird auch Gott uns segnen und wird uns mit Sicherheit Freude geben, noch vermehrt, und das sage ich primär zu mir auch, mit dieser Liebe gegen rauszutreten. In das Umfeld, das Jesus noch nicht kennt. Und das wünsche ich mir von uns allen, dass wir das Fundament, das wir hier haben, die Gemeinschaft, die wir unter den Gläubigen haben, können gegen raustragen, wissend, dass wir hier einen Halt haben in dieser Gemeinde, dass wir gestützt werden in dieser Gemeinde, dass uns geholfen wird in dieser Gemeinde. Und das ist mein tiefer Wunsch, dass wir das vermehrt, und da rede ich primär auch zu mir, können gegen raustragen. Dass die Leute Freude haben, mit uns zusammen zu sein, dass sie Freude haben und den Wunsch haben, Jesus Christus kennenzulernen. Amen. Jetzt möchte ich noch gerne beten, und ich wäre froh, wenn wir alle aufstehen würden. Merci vielmals. Danke. Herr Jesus, mein grosser Wunsch ist, dass du im Mittelpunkt stehst. Nicht ich. Du hast mir jetzt einfach gebraucht, dein Wort weiterzugeben. Und ich danke dir, Herr, dass du im Mittelpunkt von unserem Leben stehst. Danke auch, Herr, dass du uns Weisheit gibst. Mit den Herausforderungen, die die Welt auf uns hat, der Einfluss, den das hat, die Herausforderungen, die durch das damit verbunden sind, dass du uns Weisheit gibst und Kraft, mit diesen Herausforderungen können umzugehen. Und zwar so, dass wir unsere Wertvorstellungen, die wir haben, dass wir die gegen raus tragen können. Dass wir nicht mehr Angst haben, ausgrenzt zu werden. Dass wir nicht mehr Angst haben, verlacht zu werden, wie das heute in den Medien eigentlich vielfach stattfindet mit Christen oder mit christlichem Gedankengut. Herr, ich bitte, dass du uns Abgeklärtheit gibst und Fundament in Jesus, wo uns durchträgt, durch die schwierige Zeit, die schon vor 2000 Jahren der Fall war. Die Gesellschaft hat sich eigentlich gar nicht gross verändert. Es ist immer noch gleich. Und das hat damit zu tun, dass wir sündige, menschliche Naturen haben. Danke, Herr, dass du uns dort durchträgst, dass du uns Weisheit gibst, Kraft gibst, an dem festzuhalten, an der Lehre. Du hast es im Timotheus gesagt, dass wir das dürfen weitertragen und hochhalten. Danke für jedes einzelne, Herr, der hier ist. Du siehst die Herausforderung, die jedes einzelne hat, wo jetzt heimgeht, in den Alltag geht, am Ende wieder muss am Arbeitsplatz sitzen, mit Druck und weiss ich was umgehen. Herr, gib du Kraft. Und ich danke dir dafür, Herr. Du seist gelobt und gepriesen. Amen.